Wir sind voll im Faces-Modus. Nicht, dass wir Superfromm da irgendwie vernachlässigen, aber überhaupt nicht. Aber es ist wirklich gerade sehr viel zu tun. Wir sind unterwegs, um zu fotografieren. Ich zeige euch mal, ich habe jetzt hier echt mal die Handschuhe an. Und das ist ein sogenannter Probeabzug. Ihr seht es auch, da ist das Logo drin, die ganze Zeit von den, überall von der Firma. Das ist ein Testprint. Und da erkennt man dann, wie gut das Foto ist. Und das Foto ist wirklich der Hammer. Und ich freue mich schon so sehr auf Ende des Jahres, wenn wir die ersten Ausstellungen machen von Faces, wo wir dann über Jesus bildlich reden. Das hier ist die Gül. Gül ist Türkin. Und ich verrate nicht zu viel, dass es echt cool ist. Hier ist Natascha. Natascha, die wird er dann noch oft sehen in spektakulären Aufnahmen. Auch das ist ein sogenannter Probeprint. Faces wird, und es sind alles Menschen, die über ihren Glauben sprechen. Nicht so, dass man denkt, boah, funktioniert ja alles, sondern es ist ein Leben mit Höhen und Tiefen. Und das sind alles Hoffnungsmenschen. Ich weiß, das sage ich fast jedes Mal bei der Anmoderation der neuen Filme. Das sind Hoffnungsmenschen, weil sie die Hoffnung in sich tragen. Die Hoffnung, die Jesus heißt. Und das ist so cool. Jetzt kann ich die Handschuhe ausziehen und wieder normal machen. Wir haben jetzt einen Film auch vom Hoffnungsmensch. Die ist, wie soll ich sagen, bekannt auf jeden Fall. Die hat mehr als 350.000 Bücher verkauft. Susanne Wittpfennig. Und schreibt mittlerweile am 11. Band, oder der 11. Band ist schon raus. Es ist nicht ganz mein Style, was sie schreibt. Das ist mehr Teenager-Literatur unserer Töchter damals. Du konntest ihnen keinen größeren Gefallen machen, als ihnen zum Geburtstag oder zu Weihnachten, zu einer Festlichkeit, ein Buch von Susanne Wittpfennig zu schenken, Maya und Domenico. Mittlerweile Band 1 bis 11. Das ist echt der Hammer. Und wir haben uns getroffen in der Nähe von Basel. Und sie stand Rede und Antworten. Das war ein ganz, ganz tolles Miteinander. Wir sehen uns da zum ersten Mal wie die meisten der super frommen Gäste. Und sie hat so offen darüber erzählt, über ihr Leben als Autor, aber auch über die Abstürze, die sie hatte. Und genau das macht Hoffnungsmenschen aus, dass sie nicht stehen bleiben, sondern dass sie sich an Jesus festhalten und sagen, an dir bleibe ich, Jesus. Ich wünsche euch echt eine gute Unterhaltung jetzt mit und im Gespräch mit Susanne. Als ich sagte, ich fahre in die Schweiz und für Gespräche, sagte ich meiner Tochter oder unseren Töchtern, dass ich die Susanne Wittpfennig auch treffe. Und dann war die Reaktion, Susanne, weil die, man kann schon sagen Bestseller, oder? Die haben die Bestseller von dir gelesen, Maya und Domenico.
Genau.
Teil 1 bis 7?
9, genau.
Okay, Teil 1, keine Ahnung.
Ja, 9.
Für uns war es praktisch, wir wussten nämlich immer, was wir schenken können.
Ne? Genau.
Und wenn man 9 Bücher vorlegt, dann ist das cool. Wie kamst du auf die Idee und wie alt warst du, so was zu schreiben?
Ich muss mal sagen, so die ersten Aufzeichnungen von Maya und Domenico habe ich mit ungefähr 11 Jahren gemacht. Aber das hat eigentlich so mit einer Straßenlaterne angefangen, die ich immer von meinem Fenster aus beobachtet habe. Dann habe ich irgendwie so angefangen, Geschichten darum zu spinnen.
Um die Straßenlaterne?
Um die Straßenlaterne, genau.
Okay, sehr cool.
Und irgendwie kam dann, habe ich dann auch so Figuren erfunden, die entstanden dann so nach und nach. Und dann war da dieser verrückte Junge, der wollte dann die Straßenlaterne retten. Und er hat sich immer für die Schwächeren in seiner Klasse eingesetzt und so weiter. So einfach so, was ich auch so in der Schule ein bisschen erlebt hatte. Das hat sich dann so angefangen in meinem Kopf zu formen und zu bilden. Und ich habe das immer so in Fortsetzungsgeschichten abends vor dem Einschlafen ausgedacht.
Gedacht.
Ja, und ich wollte dann immer die Fortsetzung denken, aber bin ich immer eingeschlafen.
Warst du, ich frage einfach, warst du aus der Sicht der anderen ein bisschen crazy, die immer so latent geträumt hat, oder warst du völlig im Leben drin?
Nö, ich war so ein Außenseiter. Also ja? Ich war irgendwie schon anders und so der Träumer, schüchtern halt, so ein bisschen die, ja, gemobbte oder ausgestoßene, nicht so ganz krass, aber so ein bisschen subtil. So. Also ich habe mich immer so ein bisschen mehr abgesondert gefühlt und so in meiner eigenen Traumwelt drin und so, das darf dir eh niemandem erzählen, das versteht ja keiner und so weiter.
Das mit der Traumwelt, war das für dich dann eine Rettung?
Schon, ja, es war schon so ein bisschen mein eigener Zufluchtsort. Gerade wenn es in der Schule mal nicht so geklappt hat, wie ich wollte, oder ich war nicht so beliebt, wie ich es mir gern gewünscht hätte, dann habe ich da halt schon ein bisschen meine Träume und Geschichten als Zufluchtsort ja eigentlich benutzt.
Haben das deine Eltern bemerkt?
Ja, die wussten schon, dass ich da so Sachen fabrizierte. Also das erste, wie soll ich sagen, das erste Geschichtchen habe ich mit etwa 5 Jahren geschrieben. Also ich habe schon vor der Schulzeit lesen können und das hat mein Vater ja dann mal gefunden und ich wollte ja das immer so ein bisschen verstecken, aber er hat das dann immer irgendwie gefunden. Ich weiß, ich habe es mal unter der Matratze versteckt und er hat es gefunden.
Durftest du das oder hieß es, mach was Gescheites, Susanne?
Nee, ich durfte. Nee. Das haben okay. Die, da haben die gar nichts gesagt. Natürlich habe ich schon von verschiedenen Seiten gehört, ja, man darf nicht zu sehr in seiner Traumwelt hängen, das könnte schädlich sein. Das war damals zu der Zeit.
1800?
Ich bin ja in den 70er, 80er Jahren habe ich Kindheit und Jugend gehabt und da hieß es natürlich schon noch ein bisschen, ja, bodenständig und okay. Es ist ja nicht zu viel träumen und das hieß es halt von allen Seiten. Heute ist man ja ein bisschen anders. Heute sagt man ja, lebe deinen Traum und so weiter. Aber das war
und die
damals.
Die wurden deine Träume, sagen wir mal, also du musstest sie geheim halten.
Ja, genau. Okay. Also ich habe mich jetzt nicht so getraut, das irgendjemandem zu sagen, obwohl meine Eltern haben eigentlich nicht groß dagegen gesagt.
Träumtest du davon, eine Schriftstellerin zu werden?
Ja, absolut. Ja, eigentlich früh angefangen zu lesen und dann bald angefangen, meine eigenen Geschichten zu schreiben und habe mir dann auch so vorgestellt, wie es dann wäre, wenn dieses Buch gedruckt wäre. Ich meine, heute kannst du ja locker deinen Text einsenden, ein Buch drucken lassen, aber so in den tiefen 80er Jahren war das noch.
Du brauchst einen Verlag und Glück.
Und das Buch gedruckt zu sehen, das war schon Wahnsinn, oder?
Ja. Also und wann wurde es so, dass du Manuskripte schriebst?
Ich muss es ja leider so sagen, ich hatte damals einen Bruder, der ist ja dann leider später verunglückt. Und mit ihm habe ich ja Geschichten erfunden, habe ich mir Geschichten ausgedacht. Und die habe ich dann angefangen aufzuschreiben. Ich war ja 2 Jahre älter als er. Das heißt, ich konnte schreiben, er noch nicht. Und ich habe angefangen, die aufzuschreiben. Und mit 9 Jahren, dann erinnere ich mich, da hatte ich so ein kleines Heft zusammen. Und wir sind dann hingegangen, also meine Mutter ist mit mir gegangen und hat dann Kopien angefertigt. Also wir gingen ins Kopiergeschäft und haben das irgendwie 10-mal kopiert. Ich habe dann das zusammengeheftet und da haben wir so ein bisschen Verlag gespielt. Und dann habe ich das meinen Schulkollegen dann geschenkt.
Okay.
Genau. Habe ich mit 10, habe ich dann die Geschichte nochmals neu versucht zu verfassen. Also nein, nicht versucht, ich habe sie wirklich 2.0. Mhm. In der Zeit ist dann mein Bruder eben tödlich verunglückt. Also ich war dann noch ziemlich am Anfang von der zweiten Edition. Und ich habe dann einfach gesagt, an dem Tag, ich weiß auch noch, ich habe gesagt, ich schreibe das Buch zu Ende, egal. Ich schreibe es trotzdem zu Ende.
Für ihn?
Für ihn, genau. Einfach so, ich wollte es einfach zu Ende machen.
Wie ist er gestorben?
Es war ein Autounfall, also er ist überfahren worden.
Ach.
Ja. Das hat dann natürlich die ganze Jugend geprägt, natürlich dann auch meine Geschichten später. Ich konnte natürlich gut über die Gefühle von Verlust schreiben. Mhm. Also,
ja, klar.
Ich schon sehr eingeflossen dann. Mhm. Und irgendwann habe ich dann halt mit 9 Geschichten angefangen. Dann kam ich so langsam ins Teenageralter.
Und immer noch gemobbt in der Schule, oder?
Ja, eben halt so ein bisschen subtil ausgestoßen, würde man sagen.
Also, die immer ruhig ist und die immer schüchtern ist.
Genau. Einfach so, oder vergessen irgendwie so.
Wie hast du darauf reagiert?
Ich habe eben das in meinen Geschichten dann verarbeitet, hauptsächlich.
Also nicht geschluckt, sondern irgendwo
rausgelassen, genau.
Ne? Aufs Blatt Papier.
Aufs Blatt Papier. Und gut, ich hatte in der Freizeit hatte ich natürlich meine Freundin und da konnte ich auch ganz anders sein und hatten wir es lustig oder mit meinen Cousin, Cousinen. Da konnte ich schon mich also wirklich auch aus mir rauskommen, aber
nicht sonst in der Schule
nicht, nee, nee.
Machen wir mal einen Sprung, als es soweit war, dass diese Story in Händen eines Lektors lag. Wie kam das?
Ja, das ist auch eine Geschichte für sich. Also ich habe ja das Buch natürlich, als es dann mal nach Jahrzehnten endlich ein gedrucktes Manuskript hatte, habe ich ja das dann mal so an 6-7 Verlage geschickt. Mhm. Aber ganz klar, es kam natürlich nur Absagen zurück. Und irgendjemand hat mich auf den, also damals war ja der Brunn Verlag, aufmerksam gemacht. Und ich habe irgendwie wie so den Eindruck gehabt, das ist der richtige Verlag für mich. Da kommst du irgendwie rein.
Ohne noch einen Kontakt, sondern...
Ohne Kontakt. Ich habe es irgendwie gespürt. Ich habe ja auch eben auch immer wieder so gebetet und also irgendwie auch zu Gott gesagt, ja, das wäre schon mein Herzenswunsch, dass mein Buch veröffentlicht wird. Und ich hatte irgendwie so einen Eindruck, das kommt.
Zeit ist noch nicht reif, aber
ja,
es kommt.
Ja, es kommt. Ich habe es irgendwie gespürt. Und die haben es gelesen, haben aber gemeint, ja, es ist gut, aber nicht gut genug. Und haben es mir dann wieder zurückgegeben, aber es war der erste Verlag, der es wirklich gelesen hat. Und der Lektor dort hat gesagt, ich dürfe ihn anrufen, wenn ich Fragen hätte. Und ich dachte, wow, ich meine, cool. Lektor, und das war für mich irgendwie...
kurz unter dem Bundespräsidenten.
Ja, ungefähr so. Auf jeden Fall... Genau, bin ich da, habe ich ihm angerufen und es ist erst eine halbe Stunde vor dem Telefon gebiebert und so, kann ich das und da, muss ich dem Bundespräsidenten oder so anrufen. Also. Und das ging dann aber super, das Gespräch. Und der hat sich dann eine ganze Stunde Zeit genommen und hat mir Tipps gegeben, was ich noch verbessern kann. Und ich habe ihn gefragt, okay, kriege ich dann noch eine zweite Chance? Und er hat gesagt, nein, das machen sie in der Regel nicht. Es gibt keine zweiten Chancen, weil sonst kommt jeder und will nochmal. Und sie haben ja schon so genug Manuskripte und so. Ja. Da war dann die erste Buchmesse in Basel. Das gab es vorher noch nicht, aber dann hat Basel auch eine Buchmesse gestartet. Und ich dachte, und dann hat mein Cousin hat dann gesagt, ja, geh doch da hin und sprech mit den Verlagen. Und ich so, meine Güte, ich kann doch da nicht einfach hingehen. Und ja, doch, nimm dein Buch mit, zeig es ihnen. Ja, nee, das geht doch. Nein, das geht doch nicht und so.
Die Schüchterne, Susanne.
Ja, nee, also. Und dann habe ich gedacht, an dem Tag habe ich, ja, soll ich jetzt, ja, nee, komm, das bringt doch nichts. Und die sind doch gar nicht an mir interessiert und überhaupt und sowieso. Und und wenn ich es mir richtig überlege, dann habe ich auch Bauchschmerzen und Kopfschmerzen und nicht.
Nee, Gott, du machst sowieso nichts mehr.
Ja, ich glaube nicht, dass es das was bringt, ja. Und dann irgendwie hat meine Mutter angerufen und hat mich so gefragt, ja, gehst du jetzt dorthin? Und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Und nö. Und dann hat sie auf einmal, wie aus heiterem Himmel, hat sie irgendwie mit so einer autoritären Stimme gesagt, das ist überhaupt nicht typisch für sie, hat sie gesagt, hey, komm, geh einfach hin. Und ich dachte, okay, irgendwie, es ist ein Wink von oben, ich habe das gespürt.
Hattest du den Eindruck, dass das jetzt eine andere Autorität ist, die hier spricht?
Ja, ich habe irgendwie gespürt, ich muss dahin. Okay.
Kurzer Einschnitt.
Ja.
Wenn du sprichst von Wink und Gott und so weiter, war das für dich Bestandteil des Lebens, dass du mit Jesus und Gott geredet hast?
Absolut,
und auch,
ja. Ja, immer. Ja, ja, ich habe immer ständig Dialoge mit ihm. Also das ist
auch schon früher als kleineres Mädchen oder wie kam das, dass du da?
Ja, also mein Vater hat, glaube ich, hat immer so gebetet mit uns vor dem Einschlafen. Und ich habe irgendwie einfach immer gewusst, es gibt einen Gott, ich habe an ihn geglaubt. Also für mich war das schon ganz früh klar. Ich gehe mein Leben mit Gott, ich will seinen Willen tun. Hat natürlich auch Zweifel zwischendurch, ist klar. Also in meiner Teenagerzeit hatte ich auch, ja, gibt's den überhaupt? Sehe ja nichts und so. Und da bin ich dahin und habe mich da vorgestellt und er hat mich gleich wieder erkannt und war völlig begeistert, dass ich jetzt einfach so auf ihn zukomme. Und dann haben wir geredet und ich habe irgendwie habe ich gespürt, jetzt musst du den, voll quatschen. Und das war ja also eben nicht eher schüchtern. Ich meine, es ist nicht so, dass ich nicht, du siehst ja, ich rede ja, ich bin ja nicht auf den Mund gefallen, aber ich war halt wirklich schüchtern, habe mich nicht so getraut, aber dort habe ich mich dann irgendwie einfach getraut und habe geredet. Und da hat er am Schluss tatsächlich gesagt, es sei beeindruckend, was ich alles, die Überarbeitung, die ich gemacht habe, die Geduld und alles. Also, weißt du was? Komm nochmal, bring mir das Buch mit und ich schaue es mir nochmal an. Ach. Ich gebe dir eine zweite Chance. Und ich dachte,
Strike.
Ja, genau. Und dann habe ich gewusst, okay, das war die Mission. Mission erfüllt. Ah. Genau. Und dann bin ich nach Hause, habe dann
geschwebt natürlich.
Ja, geschwebt, genau. Und habe dann, ich glaube, ich muss noch ein paar kleine Dinge überarbeiten. Dann habe ich ihm das auf jeden Fall dann vorbeigebracht, das Buch in den Verlag. Das war irgendwie im Oktober 2003. Und hab dann, und er hat gesagt, gut, ja, ich habe es versprochen, ich schaue es mir nochmal an. Und ja, und dann bin ich nach Hause und habe ein halbes Jahr gewartet und gebetet. Und habe einfach gewusst, du darfst nicht anrufen, du darfst nicht nachfragen, du musst einfach warten und Geduld haben. Und dann wirklich mitten bei der Arbeit klingelt das Telefon. Ich habe irgendwie gewusst, dass der Verlag. Ich weiß nicht, ich habe es einfach gespürt. Und dann war es tatsächlich, ja, wir machen das Buch. Und dann bin ich natürlich erstmal geschwebt.
Logisch. Also ja, sofort, also, zack, ein Deckel. Zack,
genau. Also bin ich natürlich an der Decke gewesen.
Dann war es tatsächlich soweit.
Am Anfang war man noch so naiv und dann denkt man, ja, jetzt steht dann am nächsten Tag das Fernsehen vor der Tür.
Ja, warum auch nicht?
Ist natürlich nichts passiert. Also ich habe ein Buch geschrieben und dann ist mal monatelang gar nichts passiert.
Ja.
Und kein Feedback, nix. Und da dachte ich, habe ich jetzt ein Buch rausgebracht oder nicht?
Es steht eins in meinem Regal.
Genau.
Ne, da steht's, das ist meins, da steht drauf. Susanne Wittpenick, das bin ich.
Eben, sonst gar nichts passiert.
Es ist der Hammer. Es ist der Hammer. Das ist, ja, genau so läuft's ab.
Ja.
Genau so läuft's ab.
Aber dann habe ich irgendwie gehört von der Bibliothek, dass die Teenies dort Schlange stehen, um dieses Buch auszuleihen. Sie hatten, glaube ich, noch nicht so eine lange Warteschlange für ein Buch gehabt. Ich dachte, oh, wow.
Und dann, meins?
Ja, und irgendwie kamen dann einfach auch so irgendwie immer wieder so Feedbacks und du hast dann irgendwie gespürt, das hat irgendwie die Teenies voll angesprochen.
Mhm.
Weil dieses Thema Außenseiter sein, das ist anscheinend etwas, wo ich nicht die Einzige bin. Ich dachte immer,
das wäre jetzt auch meine Frage.
Eben.
Ich habe das Buch ja nicht gelesen. Was war ganz grob der Inhalt? Also es ging um Außenseiter?
Genau.
Ging es um Glaube?
Ging auch um Glaube, ja. Also Außenseiter, Glaube, dann diese Freundschaft zwischen den zwei sehr unterschiedlichen Jugendlichen, also die Maya aus dem behüteten Haus und der Domenico, der eigentlich so seine Jugend auf der Straße verbringt.
Mhm.
So zwei krasse Gegensätze. Und da ist natürlich so der Traumtyp und der verteidigt dann die Maya, ist etwas, wovon jedes Mädchen wahrscheinlich träumt. Ich hatte ja auch davon geträumt. Und eben dann habe ich dann plötzlich gemerkt, ich bin ja gar nicht die Einzige mit diesem Außenseiterproblem. Da draußen gibt's tausende andere Mädchen, die das auch erkennen und erleben. Und die auch heimliche Träume haben, aber keiner traut sich ja, seine Träume auszusprechen. Also das habe ich dann irgendwie ganz, ganz stark gespürt.
Und dann kamen 2 und 3 und 4 und 5. Und was hat das mit dir gemacht, dieser Erfolg?
Also es war dann natürlich, hab mir dann viel, viel mehr Selbstvertrauen gegeben.
Ja.
Also eben vorher viel gemobbt, auch immer noch am Arbeitsplatz teilweise. Und dann plötzlich habe ich mich viel stärker gefühlt.
Wie muss ich mir die Susanne vorstellen, die gemobbt wurde, auch am Arbeitsplatz? Du wirkst ja heute, wir sehen uns heute zum ersten Mal.
Ja.
Du wirkst selbstsicher. Sicher kommt das natürlich auch, man wird älter, man hat Erfolg, aber da gibt es ja auch Höhen und Tiefen in einem Leben, ob man jetzt Schriftsteller ist oder nicht.
Genau.
Wie muss ich mir die Susanne vorstellen, die im Job sitzt und gemobbt wird?
Ja, also
Du warst ja Grafikerin?
Ja, also Webdesignerin. Genau. Und ja, das war einfach immer so ein bisschen subtil. Das waren dann manchmal so diese Frauen-Eifersüchteleien oder irgendwie. Zuerst kam ich mit der Chefin gut aus und nachher kam eine andere dazwischen und dann plötzlich hat sich das also gewendet. Also ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen. Weil ich hatte jetzt niemanden da.
Nein, aber trotzdem, wie stelle ich mir das, Susanne, vor, dass du ein graues Mäuschen warst?
Ich war jetzt nie diejenige, die sich eben so zur Wehr setzen konnte. Also für mich einstehen konnte. Genau, heute sagt man ja, für mich einstehen konnte. Ja. Ich habe mir dann halt vielleicht vieles gefallen lassen oder wollte es allen recht machen und dachte, ja, nee, das kann ich jetzt nicht so machen. Und dann habe ich manchmal einfach geschwiegen. Oder
haben die mitgekriegt, dass du Erfolg hast beim Schreiben?
Ja, die haben das dann schon mitgekriegt. Ja, die haben das nachher schon mitgekriegt.
Blöde Frage, das hört man oft, aber mir gefällt es eigentlich gar nicht. Und trotzdem stelle ich die jetzt, was hat es mit dir gemacht?
Sicherlich habe ich dann mehr Selbstsicherheit bekommen. Ich habe dann auch gespürt, ich habe dann auch angefangen zu erkennen, dass ich die Einzige bin, die etwas gegen Mobbing tun kann. Ich kann mich auf niemanden verlassen, dass jetzt der oder die mich verteidigt.
Ah, okay.
Ich muss selber, ich muss selber dafür sorgen, dass ich nicht gemobbt werde.
Ja. Also, ja,
du kannst diesen Mobbern nicht sagen, oh, ihr seid so gemein, das dürft ihr nicht und alles, weil die haben vielleicht auch noch ihre eigenen Probleme. Ich habe einfach viel, viel mehr so hinter die Kulissen angefangen zu sehen. Habe dann auch mal erlebt, wie es ist, auf der starken Seite zu stehen. Und ich merkte einfach so eben, die Einzige, die wirklich was dagegen tun kann, bin ich selbst. Und dann habe ich auch das Gefühl gehabt, ja gut, okay, die können sagen, was sie wollen. Ich weiß jetzt, ich habe was geschafft, ich kann etwas, ich bin nicht blöd. Wenn die halt irgendwie da, ja, oder wenn die mich nicht mögen, dann ist es halt so. Es gab ja auch viele, die mich gemocht haben. Das ist ja nicht so, dass ich ja nur ein graues Mäuschen war, überhaupt nicht. Aber eben, es hat schon, ich habe mich wirklich viel, viel selbstbewusster gefühlt nachher.
Konntest du vom Schreiben leben?
Ja, eine Zeit lang haben sich die Bücher wirklich tatsächlich sehr gut verkauft. Ich hatte schon noch einen Job nebenher, aber bin ja dann nach Norwegen in die Filmschule gegangen und in der Zeit habe ich tatsächlich von meinen Büchern gelebt. Gut, ich muss zugeben, sehr bescheiden. Ich habe in einer WG gewohnt, also habe extra meine Ausgaben sehr niedrig gehalten, aber ich habe tatsächlich von meinen Büchern gelebt. Andere sind shoppen gegangen neben der Filmschule und ich habe die Einnahmen von den Büchern gehabt. Das hat dann funktioniert.
Du hast dann aufgehört mit Schreiben während deiner Zeit in Norwegen?
Nee, ich hatte dann noch, Band 7 habe ich während meiner Übersiedlung nach Norwegen geschrieben, Band 8 in Norwegen, Band 9 auch in Norwegen. Und dann hatte ich ein bisschen Pause und dann habe ich eine neue Serie angefangen, eine neue Trilogie. Mhm. Was ganz anderes.
Susanne, welche Rolle spielt da der Glaube in deinem Leben? Wenn man hört, du gehst nach Norwegen, machst Filmschule, das sind ja alles Dinge, wo man heute davon träumt. Ne? Also ich mach was in Medien, hieß es damals. Heute sagt man, lebe deinen Traum.
Ja, genau.
Wenn ich das jetzt höre, ist ja das alles traumhaft.
Ja, es ist schon. Ich glaube, ich hatte wirklich ein so starke innere Erlebnisse, dass ich wirklich den Eindruck hatte, Gott hat, also wie soll ich sagen, ich habe Gott einfach wirklich immer ganz, ganz ehrlich gesagt, was ich mir wünsche. Ich habe einfach nie ein Blatt vor den Mund genommen. Und habe einfach, ich war einfach immer ehrlich mit ihm.
Und es hat alles funktioniert?
Nicht immer auf Anhieb, nein. Ja. Ich meine,
sonst könnte
ich
für mich auch mal.
Nö. So einfach war das. Es gab viele Rückschläge, okay. Herausforderungen und so. Aber ich habe irgendwie wirklich erlebt, wie treu Gott wirklich ist und wie er mich ernst nimmt. Also ich meine, das mit Norwegen war ja auch so eine Sache. Ich habe ja von Norwegen geträumt, schon seit meiner Jugend. Und
Wegen Aha, oder?
Also, die haben mich, also das hat mit denen angefangen. Die haben mich tatsächlich darauf gebracht, das muss ich sagen. Das
dass
ist
es
so.
Da ein Land gibt jenseits genau. Von Dänemark.
Die haben mich darauf gebracht. Ja. Wobei ich fand die Wikinger ja auch schon vorher spannend und so. Okay. Aber die haben mich tatsächlich darauf gebracht. Aber das ist dann irgendwie unabhängig von ihnen, ist das dann weitergeflossen. Also da war tatsächlich eine Vorliebe für dieses Land war da. Das dann nicht irgendwie noch groß mit ihnen zu tun hatte. Das
mit der Band.
Mit der Band zu tun hatte. Die waren schon auch immer ein Teil oder waren in meinem Leben. Ich meine, die haben die Musik und so haben mich auch immer begleitet. Aber Norwegen ist dann wirklich eigentlich in einer eigenen Schiene geflossen. Hm. Und dann wollte ich ja schon Anfang 20 nach meiner Ausbildung, wollte ich ja eine Bibelschule in Norwegen machen. Und das war so der Plan und ich habe auch gespürt, ja doch, das wäre ein guter Plan gewesen. Hat dann aber eben nicht geklappt. Ich habe dann meine Träume über den Haufen geworfen, weil ich in der Zeit einen Mann kennengelernt habe und dann halt auch geheiratet habe. Gut, und mittlerweile bin ich geschieden. Das ist eine eigene Geschichte für sich. Also war damals ein bisschen eine vorschnelle Entscheidung gewesen. Mhm. Genau, und da habe ich halt diesen Norwegen-Traum ein bisschen
enthalten. Sind das die Träume, die einfach auch zerplatzt sind?
Ja, die sind dann ein bisschen zerplatzt. Ja, die sind dann zerplatzt, genau. Also eben, ich habe natürlich ja Liebesgeschichten geschrieben. Ich wollte ja auch die Liebe erleben. Das ist dann geplatzt fürs Erste.
Fühlt man sich dann mehr hineingezogen oder steht man in der Gefahr, mehr in die Traumwelt wieder hineingezogen zu werden, weil da funktioniert ja alles. Wir sind der Gestalter der Traumwelt.
Genau, wir sind Gestalter
der Traumwelt. Wir können das aufschreiben, wenn man die Gabe dazu hat, die hast du. Du kannst die Traumwelt notieren.
Genau.
Und kannst sie auch kreieren. Aber es ist ja dann wie, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Ready Player One.
Der, ja, genau, ne, der ist gut. Der, genau.
Der muss ja irgendwann immer mal, die gehen ja mal raus aus ihrer Traumwelt.
Genau.
Und so ist es bei dir auch. Du hast die Fähigkeit und Gabe, diese Träume zu kreieren und wunderbar zu beschreiben.
Genau.
Und irgendwo hinkt da nicht das eigene Leben hinterher, wenn, ich sage jetzt mal, wenn ganz brutal die Ehe kaputt geht und wenn man gemobbt wird, wenn der Bruder stirbt, wenn das ist ja fast nicht zu ertragen. Ne?
Ja eben, das ist dann wirklich so eigentlich so dass ich habe immer so mein Leben wirklich mit einer Achterbahnfahrt verglichen. Mhm. Es hat wirklich extreme Tiefen und extreme Höhen gegeben. Das war wirklich so. Und das mit der Beziehung, mit der Ehe, mit der Liebe war natürlich schon so. Ich habe natürlich gewisse Träume dann auch in die Figuren hineinprojiziert. Ja. Mhm. Und habe schon auch gedacht, ja, ich schreibe so über die Liebe, wieso erlebe ich das dann nicht mehr? Und ich meine, nach der Scheidung war ich ja eigentlich jahrelang Single, ja. Und kam da irgendwie einfach auch nichts. Und ich habe natürlich schon auch Gott gesagt, ja, weißt du, ich wünsche mir eigentlich schon auch mal wieder einen Lebensgefährte und so, aber war halt nichts. Ich war in Norwegen, habe gehofft, war nichts. Und dann hat man schon mal ein bisschen gedacht, okay, da bin ich jetzt ein bisschen auf der Strecke geblieben. Hm. Ich habe natürlich dann in meinen...
Also ganz schnell wieder zurück in die Traumwelt, oder?
Ja, dann habe ich natürlich die Geschichten geschrieben, wobei ich natürlich auch immer vermehrt sehr gerne auch in die Traumwelten auch die harte Realität so mit hineingenommen habe.
Aber du bist ja der Herr über die Realität, über die Härte.
Genau, eben, ich bin ja der Herr, das ist es ja. Ich kann sie ja dann...
Oder die Herrin, Entschuldigung.
Genau.
Du kannst dann sagen, okay, jetzt mache ich eine Tür auf.
Genau. Ja. Und dann kann ich natürlich die Figuren auch so richtig leiden lassen.
Genau, ja.
Und kann dann selber bestimmen, ob die jetzt ein Happy End kriegen oder nicht. Und das ist schon so. Du hast da natürlich mehr Spielraum aus dem eigenen Leben. Im eigenen Leben...
Und in Traumwelten funktioniert der Glaube einfacher.
Ja, das ist natürlich schon so.
Weil da kann ja Gott dann eingreifen. Wenn ich sage, Gott, du greifst ein,
jetzt
dann passiert es.
Genau. Und im richtigen Leben denkst du so, ja, mit mir kommt jetzt einfach nichts. Ja. Genau.
Hat dich das verzwirbelt?
Ich hatte nach Norwegen hatte ich wirklich, kann man auch sagen, eine Art Glaubenskrise. Also zuerst so Erfolg. Ich meine, Norwegen war ja auch eine schöne Zeit, aber auch dort habe ich halt auch schon Herausforderungen erlebt, trotz sehr, sehr viel Schönem und Träume, die sich wirklich erfüllt haben, aber eben auch sehr viel Sachen, wo ich einfach stehen geblieben, wo ich habe gesagt, okay, da fühle ich mich jetzt einfach stehen gelassen. Es funktioniert einfach nicht alles im Leben. Gewisse Sachen funktionieren, andere nicht. Ich habe dann auch gefragt, ja Gott, nach welchem Muster arbeitest du jetzt eigentlich da?
Nach meinem oder nach
Ich
deinem?
meine, ich weiß ja nicht, ich meine, ich weiß ja schon, dass das ja nicht, man kann, also Gott ist ja nicht der Automat, wo man eine Münze einwirft und dann kommt der Wunsch raus. Das weiß ich ja.
Theoretisch.
Theoretisch, genau. Aber in der Praxis ist man halt dann trotzdem so ein bisschen, wieso funktioniert jetzt hier nicht und da? Und dann
Ach
ist
du,
halt einfach
ist so, gell?
vieles, bin ich einfach eigentlich so, zuerst Mayo Domenico, dann Norwegen, offene Türen und nachher bin ich einfach nur vor einer verschlossenen Tür nach der anderen gerannt. Und ich dachte immer, mein Gott, also, wo geht's denn jetzt wirklich für mich weiter? Da funktioniert's nicht, da ist das Harzteste, da ist irgendwie nichts. Ja, was muss ja irgendwie noch von irgendwas muss ich auch noch leben, was soll ich jetzt machen? Also, ich musste mir halt auch wieder einen Job suchen.
Ach.
Und das war ja auch nicht das, was ich wollte, eigentlich.
Mensch, Susanne, du wolltest schreiben.
Ich wollte schreiben, ich wollte vor allem selbstständig sein, ich wollte doch nicht wieder an einen Job zurück.
Ja.
Das war so das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Und dann bin ich auch noch in einem Job gelandet, den ich am allerwenigsten machen wollte. Und ich dachte, ja Mensch, jetzt hat doch Gott zuerst immer meine Träume erfüllt und jetzt macht er genau das Gegenteil von dem, was
Kommt
ich.
man da so weit hin, Susanne, dass man sagt, das war eine Einbildung, die Jahre vorher mit
Ja,
Gott?
ich hab wirklich dann auch gedacht, ja. Habe ich jetzt überhaupt noch irgendetwas in den Händen? War das Einbildung? War das alles nur Zufall? Und jetzt geht einfach gar nichts mehr. Was mache ich falsch? Ich habe ja auch gefragt, was mache ich falsch? Gott, bist du nicht sauer auf mich?
Wenn ja, sag mir doch bitte
Ja,
warum.
bitte sag mir warum. Ich habe jetzt 100 Mal, weiß ich nicht, jede Sünde, die mir einfällt, habe ich jetzt 100 Mal auf den Tisch gelegt. Gott, ich weiß, ich bin manchmal ein Rebell, ich bin ungeduldig, ich habe es dir schon 1000 Mal gesagt und ich weiß, dass ich dort und dort
Come
vielleicht,
on.
come on, ich weiß ja alles, dass ich hier noch nicht perfekt bin, aber please, sag mir doch jetzt endlich, wie es weitergeht.
Oh Mann.
Und ja, und da bin ich halt erstmal in diesem Job gelandet. Und ich habe mich so wie gefühlt, so wie, ja,
Strafversetzt.
strafversetzt, genau. Am Anfang dachte ich, oh,
Strafversetzt.
Horror.
Ja, ne?
Jetzt bin ich hier in der Fremde oder wie der Josef, der im Knast gelandet ist. Wobei es natürlich nicht so schlimm, aber
Ja, ich verstehe schon.
innerlich,
Ja. Das Leben ist vorbei.
das ist einfach so, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich wollte. Genau. Und, aber dann irgendwie, hat Gott eben angefangen, in der Tiefe zu arbeiten, in mir.
Okay.
Also da habe ich in mir gespürt, okay, in den ersten Jahren meines Lebens hat er mir so viele Wünsche erfüllt.
Ja.
Und weil er eben, weil ich, ja, als der Vater, der uns liebt. Aber jetzt verlangt auch etwas mehr von mir. Jetzt möchte er in der Tiefe arbeiten. Und er möchte eben auch, dass ich weiß, er verlässt mich nicht, auch wenn es nicht gleich so aussieht, wie ich es mir vorstelle. Und dass ich ihm vertraue, dass er einen höheren Plan hat als ich.
Konntest du das aushalten?
Also ich musste es lernen. Ich musste das lernen. Also ich hab eben viel gehadert auch. Ich meine, dazu kam auch noch der eher Misserfolg von meiner zweiten Buchtrilogie, die ich gemacht habe, die eigentlich kaum jemand interessiert hat, obwohl ich ja da auch mein Herzblut hineingelegt habe. Das hat dann aber einfach irgendwie nicht funktioniert. Und da war ich ja auch so ein bisschen, ja, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und ich musste da wirklich durch. Und ja.
Da leide ich innerlich so mit, du. Echt, du haust drei Bücher raus. sagen wir mal einfach 1000 Seiten.
Ja, ja, ja.
Und keinen interessiert.
Es ist einfach, ich habe diesen, das habe ich so gesagt, ja, jetzt habe ich einmal einen Hit gelandet, alle wollen jetzt halt das, okay. Ist
ein One-Hit-Wonder.
One-Hit-Wonder ist ein, wie soll ich sagen, Fluch und Segen zugleich, ja. Aber gut.
Hört man leider sehr oft, gell?
Ja, das hört man sehr oft, ja, ja.
Also vor allem in der Musikbranche natürlich.
Ja, ich weiß, ja, ja, ich weiß. Auch meine Lieblingsband, Aha, die können da auch mehrere Lieder davon
singen.
Ja, ja, ja. Eben, das hat mich dann auch immer so ein bisschen getröstet, okay, bin ich nicht die Einzige.
Und wie lösen wir es auf, das Ganze jetzt bei dir? Wie sieht es heute aus?
Eben, das ist jetzt das Lust, das ist jetzt eben das...
Wenn Gott in der Tiefe wirkt.
Eben. Also ich habe dann irgendwie gemerkt, okay, jetzt bin ich dort an diesem Job, den ich eigentlich nicht wollte. Gott hat mir aber dort irgendwie so ein nettes Team geschenkt, die...
Nicht mobben?
Nein, überhaupt nicht. Die an mich glaubten, die mich aufgebaut haben. Ich habe gedacht, das gibt's ja wohl nicht. Jetzt bin ich hier eigentlich in diesem Job, den ich nicht wollte, aber ich habe so ein gutes Team. Und dann irgendwie bin ich dann doch dort hängen geblieben, eigentlich wegen dem Team. Und habe dann irgendwie gespürt, ja, okay, Gott will da irgendwie was in der Tiefe machen mit mir. Und dass ich halt auch wieder ein bisschen bodenständig werde. Also ich meine, ich bin nicht davon auf den Traumwellen geschwebt, aber es ist auch gut, wenn ich jetzt auch mal ein bisschen geerdet, eben, das soll ja ein ganzheitliches Werk zur Folge haben. Genau, das Ausharren steht ja auch in der Bibel.
Schweres Wort.
Ja, schweres Wort.
Ausharren.
Ausharren macht niemand gern.
Und schreiben?
Das ist ja, das geht jetzt tatsächlich Hand in Hand. Ich habe immer gedacht, das sei gar nicht möglich. Aber dadurch, dass ich irgendwie halt auch so ein bisschen geerdet worden bin, schaffe ich das jetzt viel einfacher, das ist auch so ein bisschen zu trennen. Traumwelt von der Realität. Also ich kann heute die Realität genießen.
Würdest du sagen, dass diese lange Zeit des Nachhakens, Enttäuschtseins, Achterbahn unten sein und nicht oben, dass das auch zur Erdung beigetragen hat?
Ja, absolut, 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 genau. Also es haut einem nicht mehr so schnell was aus den Socken. Also wenn irgendwie so eine Situation kommt, dann denkst du oft, ja, kenne ich alles schon. Ah, ja, ja,
haben
ja.
wir gehabt, haben wir ja, gehabt, alles klar, okay. Aber, slow down. Genau. Okay.
Gut, es gibt natürlich Dinge, die wünscht man sich nicht, dass man die erleben muss, ganz klar. Aber so Alltagsherausforderungen kennt man, naja, eben habe ich schon gehabt, ah, hier wieder eine Zicke, okay, kennen wir alles schon, ja, ja, ist gut.
Wer ist gut für dich, Susanne?
Ja, ich würde schon sagen, mein bester Freund. Also eben, ich unterhalte mich eigentlich ständig mit ihm. Mhm. Bewusst, unbewusst. Also der geht einfach mit mir. Kann ihn gar nicht wegdenken aus meinem Leben. Hat mich immer begleitet seit meiner Kindheit. Eben natürlich musste er sich auch viele Zweifel von mir anhören, fragen.
Ja, das ist ja, bist du ja nicht die Einzige, die ihn genau. da an den Ohren legt, ne?
Eben.
Willkommen im Club.
Eben. Da habe ich ja dann auch gemerkt, das geht ja irgendwie allen so. Es gibt
Ich muss meine vier Schlussfragen jetzt ganz schnell halten, dass ihr die Festplatte durch. Frage 1.
Ja.
Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und jetzt sag nicht Maya und Domenico?
Nein. Das war Die rote Zora. Das war das erste Buch, das ich gelesen habe mit 8 Jahren und das habe ich ich weiß nicht wie viel Mal, aber in meiner Kindheit etliche Male gelesen. Das war mein großes Vorbildsbuch.
Die rote Zora und ihre Bande?
Genau. Ja, genau die. Ganz genau.
Guck mal, wenn wir das jetzt noch, Herr Mayrhofer, wenn wir das jetzt noch hier so irgendwie hinkriegen, dass das gut aussieht. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren?
Sagen wir mal, ich kann eher Nein zum Perfektionismus sagen. Also früher habe ich irgendwie einfach geglaubt, ich muss alles perfekt machen, damit ich anerkannt werde, damit es gut ist. Mhm. Und heute kann ich da auch mal drüber stehen und sagen, hey, es muss jetzt nicht immer alles perfekt sein. Also eben mittlerweile weiß ich, ich bin auch geliebt von Gott, wenn ich nicht perfekt bin.
Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in diesen 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert.
Eben, dass ich halt auch viel mehr hinter Mobbing sehe, obwohl ich jetzt heute ja eigentlich nicht mehr Mobbing erlebe, in dem Sinne, ich meine, es gibt ja immer jemanden, der einen nicht mag oder der vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, was gegen einen hat, dass ich jetzt eigentlich auch viel mehr dahinter sehe und mir sage, okay, die Person hat wahrscheinlich ein Problem, vielleicht mit sich selber, aus irgendeinem Grund hat sie es gegen mich, kann es mir nicht sagen, oder sie vergleicht sich mit mir oder ist irgendwie selber unzufrieden, keine Ahnung, oder hat einen schlechten Tag gehabt. Kann ich jetzt heute besser mit umgehen?
Und jetzt kommt die letzte Frage.
Doch mit dem Plakat.
Genau, mit dem Plakat, das irgendwo in Basel steht.
Ja, dann würde ich irgendwie schon schreiben, glaubt an Gott, er ist gut. Ich garantiere euch, er ist gut.
Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Der Film war viel länger. Ich gebe es zu, aber wir mussten ihn kürzen. Ich schrieb ja vor ein paar Stunden, das ist so schade, dass wir so weit auseinander wohnen. Ich hätte noch so viele Fragen an dich und würde mich mit dir gerne unterhalten. Basel und Nähe von Köln ist schon echt heftig. Aber wir haben hier den Film und sie spricht über ihren Glauben und das ist so ermutigend für mich. Ich hoffe für euch auch. In 2 Wochen gibt es den nächsten Hoffnungsmenschen. In 2 Wochen kommt der nächste Film und bis dahin, verteilt die Hoffnung, sprecht über Jesus und bleibt super fromm.